Reklame!
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Reklame. Down, Set, Short.
Die glorreichen Dallas Cowboys traden Edge-Defender Micah Parsons zu den Green Bay Packers. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Short. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, wir sitzen hier gerade in Adrians Hotelzimmer in Berlin, kurz vor unserem Auftritt, vor unserer Show, beziehungsweise gar nicht so kurz vorher. Ehrlicherweise haben wir noch ein paar Stunden, aber kurz bevor wir zur Venue fahren, weil diese News hat uns dann doch mitten in der Tour überrascht, mitten in unserer NFL-Prognose. Wir wissen noch nicht so richtig, ob wir es dann wirklich in der Folge kommenden Donnerstag haben werden. Deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen unbedingt noch im Laufe dieser Tour einen Short dazu aufnehmen. Ich meine, hätten wir so oder so bei so einem Blockbuster-Trade.
Ja, vor allem halt, weil es so ein Trade ist, den wir ja eigentlich waren wir ja sicher, jetzt passiert keiner dieser Trades mehr. Hendrickson war so irgendwie dann durch. Bei McLaurin, glaube ich, haben wir beide nie dran geglaubt, dass der wechselt. Und dann war es so, ja gut, Micah Parsons, das sind halt die Jerry Jones-Allüren, ne? Da wird so ein bisschen noch ein bisschen Theater gemacht. Und dann am Ende kriegt er irgendwie ein paar Tage vorm Season-Opener, kriegt er dann den Vertrag, so wie es ja bei Dak Prescott war, wie es bei CeeDee Lamb war. Er spart dann am Ende kein Geld damit, aber wir sind alle davon ausgegangen, ja gut, der wird aber halt schon dann den Vertrag dann irgendwie noch kriegen.
Ja, jetzt hat er den Vertrag von den Packers bekommen, aber vielleicht der Reihe nach. Hol uns nochmal ab, was die Kompensation angeht.
Ja, da fängt sie eigentlich schon an. Also, wenn du mir jetzt gesagt hättest, einfach nur Blanco, Micah Parsons wird getradet. Ja. Da hätte ich gesagt, es müsste eigentlich mehr sein, als der Khalil Mack-Trade damals war. Khalil Mack, wenn ihr euch erinnert, waren zwei First-Rounder plus einen Tag 2-Pick, ein Tag 3-Pick, so ganz grob mal. Mack war ein Jahr älter, er war natürlich auch ein Top-Level-Pass-Rusher, aber er war nicht ganz auf dem Level, auf dem Parsons war. Also auch selbst wenn du auf sowas guckst wie All-Pro-Auszeichnungen und so weiter, da war Parsons einfach nochmal einen Ticken höher. Und deswegen hätte ich halt gesagt, okay, wenn der getradet wird, dann reden wir von zwei First-Roundern, vielleicht zwei Tag, zwei Picks, sowas in der Range. Was sie von den Packers kriegen, sind zwei First-Rounder und Kenny Clark, der Defensive Tackle, der wahrscheinlich in einem Jahr nicht mehr in Green Bay im Kader gewesen wäre, ehrlicherweise, wenn man so auf die Situation anguckt und auch schaut, wie er sich entwickelt hat. Der wird jetzt 30, also der ist wirklich auch so, die Prime endet jetzt schon von seiner Karriere, hat sie vielleicht schon, oder ist sie vielleicht schon die letzten Jahre. Und dann hast du halt eigentlich einen Spieler, der vielleicht vom Trade-Value her ein mittlerer bis früher Tag 3-Pick ist.
Bei dir, Adrian.
Bei mir.
Bei Jerry Jones nicht.
Jerry Jones ist der Meinung, sie haben jetzt ihre Run-Defense gefixt, deswegen ist das alles wunderbar. Aber ja, das ist halt schon eine Situation in meinen Augen, wo, wenn du das vernünftig gemacht hättest, aus Cowboys-Sicht, und gesagt hättest, gut, wir einigen uns hier nicht mit Micah Parsons, ist kacke, wollte keiner, ist jetzt so. Jetzt machen wir das vernünftig. Und du hättest es wirklich als ein Trade, hättest es an andere GMs weitergegeben, also, wir hören uns mal Angebote an, dann wäre da sehr viel mehr rausgekommen. Das kann mir keiner erzählen. Da wäre da deutlich mehr rausgekommen, als das, was sie jetzt von den Packers bekommen. Was auch halt wieder für mich unterstreicht, wie sehr dieser Move in keinster Weise geplant ist. So sehr Jerry Jones uns das jetzt gerne verkaufen würde, aber in keinster Weise geplant ist, sondern eben ein Move ist, der jetzt passiert, weil da Egos gekränkt wurden. Oder vor allem ein Ego gekränkt wurde.
Ja, vor allem eins. Ein großes Ego noch dazu. lass uns erstmal vielleicht mit der Packers-Perspektive anfangen. Letztendlich war es ja so, dass die Cowboys ihm ein Vertragsangebot gemacht haben, welches er abgelehnt hat, obviously, was so wohl im Rahmen von 40,5 Millionen pro Jahr lag. Das ist dann so die Range zwischen Myles Garrett und TJ Watt, wenn man das zumindest, was Durchschnittsgehalt angeht, vergleicht. Bei den Packers bekommt er jetzt 47 Millionen im Jahr. Einen Monstervertrag. Aber, wenn wir bei den Packers bleiben, die bekommen einen 26 Jahre alten Elite-Pass-Rusher, einen absoluten Superstar der NFL, der über Jahre hinweg wirklich Top-3-Level auf seiner Position gespielt hat. Und wir haben immer gesagt bei den Packers, letztes Jahr, vor der letzten Saison, nach der letzten Saison eigentlich permanent, das ist ein guter, junger Kader. Was denen fehlt, ist ein Elite-Spieler, mindestens ein Elite-Spieler offensiv, ein Playmaker-Offensiv und ein Playmaker-Defensiv. Und diesen Elite-Playmaker haben sie natürlich jetzt, du sagst nicht teuer genug, aber teuer bezahlt.
Ja.
Und das hebt die Packers halt in den absoluten Favoritenkreis der NFC.
Total. Also ich würde da einmal noch kurz die Cowboys-Perspektive reinbringen, weil es gerade so gut passt. Der Vertrag, der du gerade gesagt hast, der ja Berichten zufolge Parsons angeboten wurde, unterstreicht ja eigentlich schon, wie absurd die Cowboys und wahrscheinlich vor allem Jerry Jones an die Situation rangegangen sind. Weil wenn du so einen Spieler hast, dann weiß doch jeder von uns, du und ich, du hättest uns da hinsetzen können, wir hätten einen realistischeren Vertrag aufgesetzt. Weil wir hätten einfach geguckt, was ist der aktuelle Top-Vertrag für einen Non-Quarterback. Ja, packen wir 2 Millionen pro Jahr drauf und schrauben die Garantien hoch und das ist das Framework, mit dem wir wahrscheinlich arbeiten.
Ja, klar.
Weiß jeder. Jerry Jones geht halt darunter. Und ja nicht nur das, sondern er hat ja versucht, darunter zu gehen, während er den Berater von Micah Parsons umgeht. Das hat er ja auch noch versucht. Und dann hast du ja wirklich, also das ist ja so...
Wenn man sie, wenn wie kriege ich dich zu den Packers, Adrian? Ja. Bevor wir über Jerry Jones lästern.
Okay.
Wie kriege ich dich erstmal
zu den Packers? Okay, fair. Dann gehen wir jetzt kurz zu den Packers. Also zu den Packers, ich bin der Meinung, sie haben in dieser Offseason die Moves gemacht, um die Lücke zu den Top-Teams in der Conference zu schließen. Ob das reicht, das werden wir sehen. Wir müssen Micah Parsons erst in der Defense sehen. Wir müssen sehen, wie Matthew Golden sich entwickelt. Aber sie haben letztlich die beiden, vor allem die beiden Moves, die wir ja sehen wollten. Die brauchen einen Nummer 1 Receiver, die brauchen einen Top-Tier-Pass-Rusher. Sie haben 2 Moves gemacht, um das zu erreichen. Beim Pass-Rusher können wir uns relativ sicher sein, weil wir Parsons kennen und wissen, was er kann. Bei Golden natürlich größere Fragezeichen als Rookie, aber es ist ein First-Round-Rookie. Also sie haben quasi ihren Top-Trade für den Pass-Rusher und den Top-Pick für den Rookie gemacht. Und ich glaube, das ist schon, das unterstreicht schon, dass sie halt auch erkannt haben, was wir ja auch gesehen haben, dass das ein Team ist, das nicht so weit weg ist, aber dann halt doch wieder so weit weg war, weil eben 2 Elite-Spieler gefehlt haben. Und die haben sie jetzt versucht eben zu finden.
Ja, also super spannend, die Cowboys-Perspektive, weil das ein sehr ausgeglichener Kader ist, ohne die ganz großen Lücken. Wie gesagt, an der Spitze hat es bisher gefehlt. Und ich mache mir nicht so viel Sorgen darum, wie Micah Parsons funktioniert. Der wird mindestens mal sehr gut sein.
Ja.
Vielleicht nicht direkt das absolute Top-Level, aber das sind schon sehr gute Umstände. Auf also es sind vielleicht sogar bessere Umstände für ihn individuell, weil er ein bisschen mehr Support rechts und links hat. Einfach, da ist schon eine gewisse Qualität da in dieser Front bei den Packers. Dementsprechend glaube ich schon, dass das gut funktioniert. Man muss natürlich gucken, wie er schematisch dann eingebunden wird. Aber auch da haben wir gesehen, er ist flexibel, er kann unterschiedliche Rollen spielen. Ja, ich meine, das ist ein Spieler, der glaube ich, wo man zumindest bei den Cowboys auch Zweifel hatte, was so den, was so Leadership angeht, was so Führungsqualitäten angeht, ist er wirklich so der most mature Player? Das vielleicht nicht. Ja, der legt sich dann mal in einem Preseason-Game irgendwie auf den Rücken und macht die Augen zu für mehrere Minuten, weil er keinen Bock hat. Aber das stellt ja seine Qualität nicht in Frage. Und vor allem, so einen Spieler, wenn so ein Spieler glücklich ist, dann ist das scheißegal. Sowas kommt erst raus, wenn man unglücklich ist, wenn ein Spieler unglücklich wird, wie bei den Cowboys jetzt zuletzt. Deswegen, wie gesagt, ich mache mir da relativ wenig Sorgen.
Ich würde auch einen Punkt dazu packen, den hast du zumindest so indirekt gesagt, aber ich würde den nochmal herausstellen. Diese ganzen anderen Packers-Defensive-Line-Spieler, wo wir so viel drüber geredet haben, auch wie viele First-Rounder stecken da drin, wie viel Geld steckt da drin. Aber es ist halt irgendwie immer so eine gute Gruppe gewesen und nicht mehr. Jetzt hast du ja noch dazu die Chance, dass jeder einzelne von denen besser wird. Weil du ja die Chance hast, du hast jetzt deinen
klaren Nummer 1 wird Nummer 2 und so weiter.
Ganz genau. Und auch von der Aufmerksamkeit der alles wird sich natürlich auf Parsons fokussieren, wenn du protection-mäßig gegen die Packers planst. Und plötzlich gibt es eben gute Matchups für einen Rashan Gary, für einen Lucas Van Ness, für die, auch die Interior Linemen. Da sind sie jetzt, klar, mit Kenny Clark, da fehlt ein wichtiger Spieler. Aber auch für die jüngeren Spieler, die sie da haben, plus es ist eine Defense, wo wir letztes Jahr gesehen haben, die sind gewillt auch zu blitzen, die sind gewillt auch ein bisschen aggressiver zu sein, einen Linebacker zu bringen. Auch da wird es mehr Räume geben. Also der Rest dieser ganzen Front wird ja davon profitieren.
Lass uns über die Cowboys sprechen, weil das ist natürlich die fast noch größere Storyline. Weil wir sprechen hier von einem Team, das ja jetzt nicht zum engeren Contenderkreis gehört hat in der NFC, aber ja definitiv kein schlechtes Team war. Also ja. Vor dem Trade, wie gesagt, wir machen gerade unsere Prognose, wir haben die Saison durchgetippt. Bei mir sind sie am Ende mit 8 Siegen rausgekommen. Ja, sie sind dann bei mir an den Playoffs gescheitert, aber ey, lass die 1-2 mehr gewinnen, dann sind sie in den Playoffs. Jetzt ist man natürlich nicht optimistischer geworden, weil die Defense, die eigentlich der komplette Roster hat den talentiertesten Spieler verloren, einen Spieler in seiner Prime. Bei einem Team, wo der Owner letztes Jahr gesagt hat, man ist all in welcher Form auch immer. Ja. Das ist doch kein Move, den du machst, wenn du all in bist. Das ist kein Move, den du machst, wenn du ein Team hast, was gar nicht so weit weg ist.
Vor allem wollen sie uns ja so ein bisschen beides verkaufen. Also auf der einen Seite erzählt ja Jerry Jones jetzt haben wir den Defensive Tackle, mit dem wir den Run stoppen können und damit sind wir besser vorbereitet, um Spiele zu gewinnen und um in den Playoffs erfolgreich zu sein als vorher. Und auf der anderen Seite erzählen sie uns ja aber auch, ja, wir wollen ja halt auch mit den First Rounds und so, ne, und wir wollen uns ja auch wieder perspektivisch aufstellen und so weiter und so fort. Und dann, da gibt's ja auch, also ich habe das jetzt häufiger gelesen, so diesen Ansatz zu sagen, die Cowboys haben ja, die hätten ja, sagen wir mit Parsons waren sie auch kein Contender, so. Jetzt deswegen, jetzt versuchen sie halt einen anderen Weg, versuchen sich halt da langfristig aufzustellen. Zum einen passt es vorne und hinten nicht zusammen, von ihrem gesamten Roster-Building her, das ist einfach nur jetzt konstruiert, um irgendwie eine Erklärung zu finden, warum Jerry Jones diesen Move gemacht hat. Und zum anderen, wenn du auf dieses Cowboys-Team guckst, und wir sagen, wir gucken einfach nur vor dem Parsons-Trade, vor ein paar Tagen, hattest du einen guten bis sehr guten Quarterback, einen Top-Level-Nummer-1-Receiver, einen Top-Level-Nummer-2-Receiver, einen Top-3-Edge-Rusher.
Ja, weißt du,
die alle noch nicht so alt sind. Das heißt, du bist mit der Konstellation, in meinen Augen, bist du nie mehr als 2-3 Jahre von einem möglichen Titelfenster entfernt. Nur weil es jetzt die letzten Jahre nicht geklappt hat, ist es ja kein Argument, dann zu sagen, okay, nee, dann machen wir es jetzt einfach mal und dann traden wir jetzt mal unseren besten Spieler weg.
Ja, ich habe da mal einen Vergleich. Weil ich finde, wenn man diesen Roster an ein paar Stellen noch verbessert hätte, was durchaus möglich ist, wenn man in einer Free Agency ein paar Top-Spieler auch mal dazu holt.
Ja.
Was die Cowboys nicht machen, seit Jahren.
Ja.
Lions-Vergleich. Vergleich mal die Lions, den Lions-Roster und den Cowboys-Roster. Ja, der Lions-Roster ist kompletter, der ist besser. Aber wie weit waren die Cowboys wirklich, wie viele Moves waren die Cowboys entfernt? Wenn du den besseren Quarterback hast, was immens viel ausmacht, du hast diese zwei Playmaker, die du angesprochen hast. Ja, die Lions haben vielleicht 1-2 mehr, gerade im Backfield natürlich. Ja, die Line ist besser, klar. Aber in der Defense hast du deinen Superstar, deinen Elite-Pass-Rusher und dann verbessere noch 1-2 Positionen in der Defense.
Ja.
In meiner Meinung sind das nicht viele Moves, die du hättest machen müssen. Natürlich musst du die erstmal treffen, aber sie wurden erst gar nicht gemacht.
Richtig.
Es wurde gar nicht erst probiert.
Es vorher aufzugeben ist halt der Quatsch.
Genau.
Also es jetzt aufzugeben ist halt wichtig. Also du hast gerade gesagt, sie sind bei dir bei 8 Siegen gelandet. Sie sind bei mir auch bei 8. Also das war jetzt vor dem Parsons-Trade auch bei 8 Siegen gelandet. Wo ich ja dann sage, wenn du die Konstellation hast und die alle sagen, natürlich war der Kader top-heavy. Und wenn du jetzt Parsons auch bezahlst, natürlich ist es dann, musst du andere Sachen managen. Aber wir reden ja über einen Kader, der selbst mit all den Baustellen, die wir ihnen jetzt attestieren, immer noch in dieser 8, vielleicht 9-Siege-Range landen.
Da würde andere Teams sehr gerne sein.
Richtig. Und dann noch dazu, eine Offensive Line, wo sie ja seit Jahren jetzt wirklich auch mehrere hohe Picks reingesteckt haben, wo ja auch die Hoffnung ist, dass diese Line vielleicht jetzt einen Sprung macht. Und wenn es nicht dieses Jahr ist, dann spätestens nächstes Jahr. Das ist so für mich diese Logik zu sagen, naja, bisher hat es ja jetzt in dieser Konstellation mit Dak, CeeDee Lamb und Micah Parsons hat es ja auch nicht geklappt. Also macht man was anderes. Halte ich für völligen Unsinn. Also so kannst du kein einziges Team zusammenbauen. Das wäre ein Case, wenn Parsons jetzt 29-30 wäre. Und man sagt, das ist jetzt der letzte große Vertrag, er hat noch 1-2 Jahre Prime. Okay, dann wird es eine andere Konversation. Aber der ist 26. Der hat noch 4-5 Jahre Prime. Wir reden hier über einen Spieler, der noch die nächsten 4 Jahre ein Top-3-Edge-Rusher wahrscheinlich ist. So lange zu denken, dass in den 4 Jahren, wenn du da aus Cowboys-Sicht wirklich denken würdest, da kriegen wir ja jetzt kein Titelfenster mehr offen, dann musst du eigentlich alle den Job hinwerfen. Weil wenn du mit der Konstellation, mit dem, was du da hast an Top-Level, nicht glaubst, dass du in den nächsten 2 bis 3 Jahren den Schritt nach oben in der Conference machen kannst, dann bist du halt fehl am Platz da.
Die 49ers standen mit Brock Purdy im Super Bowl, die Lions standen mit Jared Goff im Conference Championship Game. Und du schaffst es nicht, mit Dak Prescott ein Titelfenster aufzustellen. Mit Dak Prescott, CeeDee Lamb, jetzt George Pickens und Micah Parsons.
Ja, eben.
Du hast vollkommen recht. Und das ist halt ein Spieler. Du kriegst jetzt zwei First-Round-Picks.
Genau.
Und natürlich sind die viel wert. Und natürlich könnten die dein Team, wenn du gute Picks tätigst, und die waren jetzt bei den Cowboys in der jüngeren Vergangenheit auch nicht gerade immer von Erfolg geprägt. Das war mal anders bei Jerry Jones. Mhm. Aber das ist ja ein Spieler, also so ein Elite-Pass-Rusher, also auf wirklich einer der wichtigsten Positionen ein Elite-Spieler.
Ja.
So einen kriegst du vielleicht mit Glück alle 10 Jahre ja. mit einem First-Round.
Dafür draftest du das. Dafür machst du das, um solche Spieler zu finden.
Genau. Und jetzt kriegst du zwei First-Rounder wieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Qualitätsverlust mit diesen zwei First-Roundern aufhängst, die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Und ja, Kenny Clark, und ich meine, das müssen wir vielleicht nochmal ansprechen. Du hast es gerade schon ganz am Anfang einmal kurz erwähnt, aber Jerry Jones stellt sich ja jetzt wirklich hin und sagt, das ist der Move, der uns in die Playoffs bringt. Das ist der Move, der uns in den Playoffs besser dastehen lässt, weil unsere Run-Defense gefixt ist. Ja, die war häufiger ein Problem. Aber damit sagt er ja, oder suggeriert er ja, als würde Micah Parsons Verlust
richtig.
Die Run-Defense auch gleichzeitig nicht schwächen, was ja Quatsch ist.
Was
ja,
Quatsch
vielleicht ist.
Ist
er nicht der beste Run-Defender, auch nicht auf seiner Position. Aber er ist ja nicht schlecht gegen den Run.
Gar nicht.
Und ich weiß nicht, ob Jerry Jones es mitbekommen hat, aber nicht nur Defensive Tackles sind für die Arbeit gegen den Run verantwortlich, weil nicht jeder Run geht durch die Mitte. Und du verlierst ja jetzt aber einen Topspieler auf Edge. Als Offensive Coordinator würde ich sagen, okay, die haben jetzt Kenny Clark in der Mitte, aber kein Micah Parsons rechts und links. Wo laufe ich längs? Ich versuche Outside Runs. Hä?
Richtig. Das ist völliger Unsinn. Also es ist ja vor allem auch so, als wäre das jetzt garantiert, dass die in die Playoffs kommen würden. Weil sein Argument war ja auch so ein bisschen, jetzt sind wir besser gerüstet, um in den Playoffs Erfolg zu haben und so weiter. Wo ich dann einfach sage, also du hast halt erstmal deinen, du hast eigentlich den Spieler, der dir das ermöglicht, in die Playoffs zu kommen, den hast du gerade weggetradet. Und der da jetzt reinkommt, der war jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr ganz so gut wie vor 3, 4, 5 Jahren. Und das ist halt ein Spieler, der sicher eine gute Rolle in der Defense spielen wird. Das will ich gar nicht bestreiten. Ich glaube, dass der ihnen helfen kann. Aber in Summe natürlich ist es ein großes Downgrade für diese Defense. Und dass Jerry Jones das versucht, doch positiv zu spinnen, ist halt wirklich der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, also wie er das auch versucht hat und wie er da rangegangen ist, auf dieser, die haben ja eine dreiviertelstündige Pressekonferenz gehalten nach diesem Trade.
Ich glaube, die erste Antwort ging 11 Minuten lang.
Unglaublich. Diese Erklärungsversuche sind ja auch alles eben in diese Richtung. Wir wissen doch alle, dass hier das Ego von Jerry Jones so angekratzt wurde, dass er sich letztlich aus diesen Verhandlungen zurückgezogen hat. Weil wir haben ja auch wirklich übereinstimmende, gut fundierte Berichte, dass noch Anfang der Woche Micah Parsons mit seinem Beraterteam zu den Cowboys gegangen ist und ehrlich verhandeln wollte und die Cowboys gesagt haben, nö. Und da weißt du ja eigentlich schon, dass aus Cowboys Sicht, das ist ja wie so ein eingeschnopptes kleines Kind. Das ist ja wirklich so, Jerry Jones wollte diesen Deal auf seine Art machen. Und seine Art war ein Handshake-Deal, kein Berater, das machen wir so unter uns. Dann hat Micah Parsons völlig zu Recht gesagt, so ein Quatsch, natürlich machen wir das nicht so. Dann will Jerry Jones den Berater von Micah Parsons sich mit reinholen, den er ja auch, da reden wir noch gar nicht über die ganzen öffentlichen Aussagen von Jerry Jones, der ja noch im April gesagt hat, er würde den Berater nicht kennen von Micah Parsons. Das ist einer der größten Spielerberater in der NFL, der übrigens unter anderem auch George Pickens berät, den sie gerade per Trade geholt haben. Völliger Schwachsinn. Hat er im Frühjahr behauptet, den würde er nicht kennen. Dann hat er ja jetzt über den Sommer so Aussagen hier mit Micah Parsons, dass er ja so mit Verletzungen zu tun hätte und so weiter. Also solche Aussagen, wo du einfach merkst, der ist gekränkt, jetzt haut er öffentlich irgendwelche Sachen raus, schießt dann in alle Richtungen und dann im Endeffekt steht halt sein Ego dem im Weg, dass er eine gute Lösung für seine Franchise, wo das der beste Weg wäre, Parsons zu bezahlen, das steht dem im Weg, dass er da eine Lösung findet. Und dann kommst du halt an diesen Punkt, wo wir einfach sagen müssen, Jerry Jones' primäres Ziel ist, nicht einen Super Bowl mit den Cowboys zu gewinnen, sondern sein Ego. Weil wenn das primäre Ziel wäre, einen Super Bowl zu gewinnen, dann wäre Micah Parsons heute noch ein Cowboy.
Ich meine, das kann man sich ja jetzt alles irgendwie schön saufen auf Cowboys-Seite. Auch von Cowboys-Fans natürlich. Also irgendwo ist es ja eine natürliche Reaktion, das Positive dann in so einem Trade zu sehen. Aber ganz ehrlich, wir werden es erfahren, wir werden es sehen. Und je nachdem, wie das ausgeht für die Cowboys und die Packers, kann man vielleicht am Ende gar nicht mehr drum herum reden, dass es ein schlechter Move war. Weil, also A, spielen die, glaube ich, in Woche 4 oder so, also relativ zu Saisonbeginn, Primetime gegeneinander.
Ja, ja.
Das wird schon mal ein Highlight. Und dann ist es ja so, dass die Packers schon das Team sind, was den Cowboys in den letzten Playoffs häufiger mal wehgetan hat.
Sehr oft, ja.
Und jetzt mal angenommen, Die Cowboys verpassen die Playoffs. Mhm. Das tun sie bei uns beiden in der Prognose. Das hat jetzt erstmal nichts zu bedeuten. Aber ich sag mal so, ich glaube, wenn 100 Menschen, 100 NFL-Fans ja. die Saison durchtippen, bei den meisten wird es knapp. Mhm. Oder sie verpassen eben die Playoffs. Und die Packers kommen rein. Mhm. Und jetzt mal angenommen, die Packers kommen auch dank Micah Parsons weit. Mhm. Muss ja nicht gleich der Super Bowl sein, aber sie kommen weit in den Playoffs. Und die Cowboys, ja, kommen nicht in die Playoffs. Das ist ja für mich, also da ist, die eine Saison ist ja schon belegt genug, ja. dass das ein schlechter Move war. Ja, natürlich stellt man sich für die Zukunft besser auf, aber das war ja nicht Jerry Jones' Argumentation. Aber, weil er sagt ja sogar, man kann ja jetzt diese First Rounder nutzen, um jetzt jemanden zu holen. Ja, dann hol jemanden, Jerry, hol jemanden.
Selbst ist es ja, also man stellt sich für die Zukunft besser auf, halt in der Theorie. Weil was wir jetzt ja noch gar nicht gesagt haben, ist, wir müssen ja davon ausgehen, dass das zwei super späte Picks sein werden. Also Erstrundenpicks,
stimmt.
aber die Packers werden wahrscheinlich
ziemlich
gut sein.
Ja, ja.
Da reden wir, weiß ich nicht, über Pick 25 und 29 oder sowas, keine Ahnung. Also das stimmt, werden ja keine Top-10-Picks vermutlich sein, die sie da kriegen. Und das ist halt, also vom Value her ist es, also es ist so deutlich unter dem, was man für Micah Parsons kriegen würde, wenn man diesen Trade, wie Jones uns das ja verkaufen will, geplant eingefädelt hätte.
Ja, und ich meine, wenn du dir die Chronologie der Berichte auch anschaust, dann kann er sich gar nicht viele Angebote angehört haben. Nee. Weil ich weiß noch, wir sind auf Tour gegangen. Ich weiß nicht, ob es am ersten oder zweiten Abend war, da hast du zu mir gesagt, hier, hast du schon mitbekommen, die Cowboys hören sich jetzt wohl Trade-Angebote an.
Ja.
Und ein Tag später oder so kam diese Meldung, dass der Trade durch ist. Mit wie viele ernstzunehmende Angebote haben sie in dieser kurzen Zeit bekommen? Du musst doch die Teams gegeneinander ausspielen, beziehungsweise sich hochbieten lassen. Eben. Bei so einem Superstar-Spieler musst du die doch komplett ausnehmen.
Total. Und wir wissen, also wir können es ja auch ganz, in meinen Augen, sehr schlüssig auch daher herleiten, dass wenn es hinter den Kulissen länger gelaufen wäre und Jerry Jones hätte wochenlang Angebote eingeholt, weil das wirklich ein geplanter Move wäre, dann wäre viel mehr hier rausgekommen. Also, dass das alles so kurzfristig passiert, trägt ja dazu bei, dass der Trade-Preis im Endeffekt nicht das ist, was es sein sollte, wenn du einen Spieler wie Micah Parsons tradest. Klar, Parsons hat da ein bisschen auch Mitspracherecht, muss man natürlich dazu sagen, weil das ist ja sozusagen ein Komplettpaket. Also er geht zu einem Team und kriegt dann da einen Vertrag.
Ja.
Sprich, Parsons muss auch natürlich sagen, muss gewillt sein, diesen Vertrag zu unterschreiben. Wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendein Team war, wo er nicht hin will, angefragt hätte und gesagt hätte, wir bieten 3 First-Rounder und Parsons hätte gesagt, nö, da will ich aber nicht hin, wäre natürlich auch schwierig, das wissen wir im Endeffekt nicht. Aber die Chance, dass irgendein Team, wo Parsons auch gewillt gewesen wäre, hinzugehen und einen Vertrag zu unterschreiben, mehr geboten hätte als das, was die Packers jetzt geboten haben, die ist einfach sehr, sehr hoch. Und ich glaube, das unterstreicht nochmal, wie sehr das jetzt so ein, wie gesagt, Anfang der Woche angeblich, kam Parsons nochmal zu den Cowboys, wollte nochmal sich an den Tisch setzen und da haben sie es abgelehnt. Und ich schätze, das war so der Knackpunkt. Und kurz danach kam auch diese Berichte dann von größeren Insidern eben in die Richtung, jetzt hören sie sich Trade-Angebote an. Ich glaube, das ist wirklich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich glaube, dass es innerhalb von 4-5 Tagen alles über die Bühne gelaufen ist.
Ja, also macht ja alles den Anschein, dass es so war. Vielleicht noch ein kritischer Gedanke zu den Packers, weil man natürlich das vielleicht auch ein bisschen differenziert betrachten muss. Sieht jetzt erstmal geil aus.
Mhm.
Aber wir wissen ja noch nicht, ob Matthew Golden funktioniert.
Das stimmt.
Wir wissen nicht, wie sich diese jungen Spieler entwickeln, gerade offensiv. Denen fehlen natürlich jetzt auch die nächsten 2 Jahre die First-Rounder.
Mhm.
Wenn das nicht so gut aufgeht in der Offense.
Ja.
Matthew Golden ist ein guter, aber nicht überragender Spieler. Also eigentlich so wie die meisten anderen, die da rumlaufen. Und du hast vielleicht dann in der Defense noch die ein oder andere Position, die du angehen musst. Keine Ahnung, also wenn ich mir den Roster so anschaue in der Defense. Bitte?
Cornerback.
Corner, definitiv. Natürlich. Es kann ja sein, dass die da auch noch mal Verbesserungen benötigen, um dann wirklich in der NFC zu den absoluten Contendern zu gehören. Das wissen wir Stand jetzt nicht. Auf dem Papier sieht es erstmal alles gut aus.
Ja.
Aber trotzdem, dir fehlen natürlich jetzt, und dir fehlt natürlich auch ein guter Run-Defender auf Defensive Tackle.
Mhm.
Deswegen, natürlich werde ich das jetzt nicht kritisieren. Das ist ein Trade, den du 10 von 10 Malen so machen musst aus Packers Perspektive.
Ja.
Trotzdem natürlich jetzt auch nicht for free.
Gewisses Risiko ist immer bei solchen Moves. Also gerade die Kombination auch für einen Non-Quarterback, mehrere First-Rounder plus Vertrag.
Genau, das ist schon ein großes Paket.
Ist ein großes Paket, genau. Auch wenn wir
haben wir die Gesamtsumme schon gesagt? 4 Jahre?
Ich glaube noch nicht. Hast du sie gerade parat?
Nee, habe ich nicht. Aber ich glaube, es waren 4 Jahre, 100... 80 Millionen, irgendwas. Ja. Auf jeden Fall sind es 47 im Jahr, das weiß ich.
Ja, genau. Also ich habe mir die Vertragsstruktur, hatte ich mir mal angeguckt, es sind...
Und ich glaube 136 garantiert oder irgendwie sowas.
Es sind 120 vollständig garantiert.
Okay.
Über die ersten 3 Jahre, die er ja sehen wird in diesem Vertrag, sind es 141 Millionen. Also die Summe kann er sich auf jeden Fall schon mal merken, 141 über die ersten 3 Jahre. Und wir haben jetzt gesagt, natürlich ist der Trade vergleichsweise günstig für das, was ein Spieler wie Micah Parsons kosten sollte, vom Value her. Aber klar, ist ein Risiko mit dabei. Für mich überwiegt natürlich trotzdem, was du ja auch gerade eigentlich gesagt hast, dieses, wenn du als ein Team, gerade wie die Packers, wo wir jetzt so viel gesagt haben, die sind nah dran, aber halt irgendwie doch nicht, weil woher kriegst du diese Elite-Spieler? Da musst du diesen Move machen.
Ja, ja.
Das ist ein absoluter No-Brainer. Du musst diesen Move machen. Kann der backfiren? Kann der dich irgendwie nochmal blöd erwischen? Ja, aber nur, wenn es wirklich schlecht läuft. Und ich glaube, dafür ist dieses Team viel zu gut, weil ich habe jetzt auch manchmal gesehen, so, ja, die Bears waren doch eigentlich in einer ähnlichen Position, als sie für Khalil Mack getradet haben. Die Bears hatten keinen Quarterback.
Ja.
Die Bears haben nicht 2 Jahre davor schon Playoffs gespielt, waren ein Team so im Aufwind. Deswegen, der Vergleich passt für mich eben in der Hinsicht auch nicht ganz. Und dann ist halt so, dann gibt es gar nicht viele Parallelen, weil solche Spieler nicht getradet werden normalerweise. Also 25-, 26-jährige Spieler auf diesen Positionen werden eigentlich nicht getradet. Jalen Ramsey vielleicht, der hat bei den Rams sehr, sehr gut funktioniert nach dem Trade. Das ist für mich schon so ein Move, wo ich sage, klar ist ein Risiko dabei, wenn du 2 First-Rounder und diesen Vertrag raushaust. Aber es ist für mich gemessen an dem Preis, der gezahlt wurde, ist das Risiko so klein, wie es nur sein kann, angesichts dieses Preises. Weil ich glaube, die werden gut sein. Diese Picks werden werden keine Top-20-Picks sein. Und er kann halt der Spieler sein, der sie von ist ein gutes Team, Playoff-Team, zu Contender in der NFC bringt.
Das sind unsere Gedanken zum Micah Parsons Trade, der ab der kommenden Saison für die Green Bay Packers auflaufen wird und eben nicht mehr für die Dallas Cowboys. Das war unsere Shortfolge dazu. Ich hoffe, es hat gefallen. Feedback dazu natürlich immer gerne, überall, wo es geht. Und dann hören wir uns kommenden Donnerstag wieder mit unserer NFL-Prognose. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.